Ja, danke schön. Das war vielleicht nochmal gut, um so die Aufnahmefähigkeit zu steigern. Wir wollen heute nochmal anknüpfen an den Text von vergangener Woche aus dem Matthäusevangelium, Matthäus 6 und da ab dem Vers 25. Vertrauen zum Vater habe ich diesen Textabschnitt so für mich persönlich genannt. In meiner Elberfelder Bibel, da wird dieser Abschnitt, dieses Ende vom sechsten Kapitel mit dem Titel überschrieben, das Heilmittel gegen Sorgen. Fand ich auch eine gute Überschrift. Es geht in diesem Text, in diesem Teil der Bergpredigt, die der Herr Jesus damals den Jüngern und den Nachfolgern hielt, tatsächlich um Sorgen. Und ich hatte so in der Vorbereitung nochmal so ein bisschen hineingehört, gerade am vergangenen Mittwoch, was wir in der Bibelarbeit am vergangenen Mittwoch so für Gedanken hatten. Und mir kam nochmal, und da möchte ich gerne die Brücke schlagen zu dem heutigen Text, mir wurde nochmal sehr wichtig der Gedanke, der vergangenen Mittwoch gefallen ist, dass wir durch unseren Herrn in vielfacher Hinsicht als Verwalter eingesetzt worden sind. Das werden wir auch noch in den kommenden Texten, in den kommenden Bibelarbeiten im Matthäusevangelium besonders betrachten, ganz konkret. Und dieser Gedanke des Verwalters, seien es jetzt materielle Dinge, sei es Vermögen, sei es vielleicht auch als Eltern, dass wir unsere Kinder, die wir haben, das Geschenk, was wir haben, dass wir in gewisser Weise sie auch als ein Gut betrachten, was wir wieder zurückgeben in Gottes Hände. Und wir sind als Eltern mit Erziehung, mit Liebe, mit Fürsorge beauftragt. Wenn wir diesen Gedanken eines Verwalters mal auf unser ganzes Leben projizieren und auf unser ganzes Leben anwenden, dann, und das ist, denke ich, auch mein Ziel, dann dürfen wir diesen Text, den wir heute lesen werden, diese Verse über diese Sorgen in einem ganz anderen Licht anschauen. Dann dürfen wir das Sorgen, das Fürsorgen, das Sorgen machen, das Grübeln in einem ganz anderen Licht betrachten. Vertrauen zum Vater. Vertrauen und Sorgen. Ich will nicht sagen, dass sich das ausschließt, aber es bedingt sich nicht unbedingt. Ja, jemand, der starkes Vertrauen hat, der hat weniger Grund, sich Sorgen zu machen. Der Herr Jesus hat seine Jünger mit diesem Text unter anderem auch auf die richtige Lebensausrichtung hingewiesen. Er zeigt jetzt hier direkt, dass dieser Blickwinkel zum Vertrauen gegenüber dem Vater im Himmel führt. Wenn wir den Blickwinkel schärfen, so wie Jesus es hier seinen Jüngern sagt, was wir gleich lesen werden, dürfen wir als Ergebnis sehen, dass unser Blick geschärft wird auf den Vater im Himmel. Das ist nicht einfach nur Zeitvertreib. Diese Bergpredigt war ja eine gewaltige Predigt. Jesus Christus hat so viele Wahrheiten in dieser Bergpredigt seinen Jüngern und Nachfolgern weitergegeben. Aber das war kein Zeitvertreib. Das waren Wahrheiten, die den Blick schärfen dürfen, die auch heute unseren Blick schärfen dürfen auf den Vater, auf unseren Vater im Himmel. Übereinstimmend mit vielen Erfahrungen, die auch Gläubige, die viele Christen gemacht haben, auch von denen, denen wir in der Bibel so begegnen, unter anderem auch Paulus, dürfen wir sehen, dass auch diese Menschen uns ein gutes Vorbild sind für das Vertrauen. Ich möchte ganz gerne, bevor ich in diesen Matthäus-Text einsteige, uns zum Beginn noch einen Text lesen aus dem Philipperbrief. Philipper 4, die Verse 11 und 12, da spricht Paulus und sagt, ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen. Ich weiß sowohl erniedrigt zu sein, als weiß ich auch Überfluss zu haben. In jedem und in allem bin ich unterwiesen, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Und Paulus spricht hier zu Beginn dieses Verses nicht, ich habe es erfahren oder ich habe es erlebt. Er sagt hier, ich habe gelernt. Ich habe gelernt in meinem Leben. Das war ein aktives Lernen. Das war keine Sache, die Paulus nebenbei erfahren hat. Ich habe gelernt, Überfluss zu haben und ich habe gelernt, zu hungern. Ich habe gelernt, beide Seiten zu betrachten und Gott abzugeben. Ich weiß, dass etliche von uns auch diesen Aspekt des Hungerns kennengelernt haben. Mit Sicherheit denke ich oft darüber nach, haben diese Menschen, die einen Hunger wirklich kennengelernt haben, eine ganz andere Sichtweise auf das sich Sorgen machen. Jemand, der niemals, jemand wie ich, vielleicht wie unsere Kinder, der niemals den Aspekt des Hungerns persönlich am eigenen Leib erfahren hat, der weiß vielleicht gar nicht so sehr um dieses Sorgen, dass ich morgen etwas auf dem Teller habe. Ich habe das noch nicht erlebt, dass ich an einem Tag gar nichts zwischen die Zähne bekommen habe. Paulus hat es gelernt. Er hat beide Seiten in seinem Leben erleben dürfen und er hat daraus gelernt. Er schreibt hier, ich bin in allem unterwiesen. Er hat das als Unterweisung des Herrn angenommen. Und wer ihm nacheifert, der wird auch als Jünger im Königreich Gottes so die richtige Haltung entwickeln können, im Vertrauen auf das, was Gott uns gibt. Nochmal ganz kurz einleitend, ich leite heute ein bisschen länger ein. Dieser Text, den wir betrachten möchten, der ist auch ähnlich, ich nehme das so wahr, wie auch die vergangenen Texte, gerade im Kapitel 6 und im Kapitel 5 des Matthäus-Evangeliums, der ist sehr schwarz-weiß zeichnend. Ich denke, das ist ein Stilmittel, was Christus hier auch gebraucht hat. Der Text ist sehr absolut. Er stellt hier Ideale dar. Er stellt hier in seinen Formulierungen sehr eindeutige Aussagen dar und sehr eindeutige Lehren dar. Und ich entnehme das so, dass die Belehrung, dass der Kern, dass Christus uns durch dieses Wort sagen wird oder will, auch bis heute, dass das ganz deutlich wird. Ich möchte gerne mit uns die Verse, zunächst Vers 25 bis einschließlich Vers 30 lesen, Vers 32. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder sehen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dies benötigt. Der Herr Jesus Christus ruft seine Jünger, die Zuhörer da vor Ort, uns letzten Endes, die wir das Wort lesen, dazu auf, dem himmlischen Vater zu vertrauen, auch in der täglichen Versorgung. Wir sollten nicht den Mammon dienen, das haben wir im vorangegangenen Text gelesen. Und wir brauchen das auch nicht. Weil wir wissen, dass der himmlische Vater alle Bedürfnisse decken kann. Dem Mammon dienen, der Mammon wird ja oft auch mit der finanziellen Versuchung in Verbindung gebracht. Und ich weiß nicht, ob ihr euch, vielleicht wird sich der eine oder andere noch daran erinnern, ich denke, dass dieser Vorfall wird jetzt so um die 8 bis 10 Jahre her sein, ich weiß es nicht mehr ganz genau, hat auch hier so in Kreislippe so ein bisschen Kreise gezogen, dass mit einer Firma, die sich auf den Handel mit Fremdwährungen so spezialisiert hatte, dass man an der Börse handelte und online sogenannte Trades machte, also mit verschiedenen Währungen, und das war alles zusammengeliehenes fremdes Kapital, dass man mit diesen Währungen innerhalb kürzester Zeit exponentielle Entwicklungen machen konnte, große Renditen, große Zinsgewinne einfahren konnte. Das machte die Runde und im Endeffekt ist alles krachend gescheitert. Aber der Gedanke, und das habe ich so aus dem Bekanntenkreis, auch Leute, die da ein bisschen involviert waren, immer wieder so wahrgenommen und so gehört, der Gedanke, mit Schnelligkeit, mit Leichtigkeit, mit einer gewissen ich will schon nicht sagen, mit einer gewissen Hast Vermögen zu schaffen, Werte zu schaffen, Geld quasi über Nacht aus dem Boden zu stampfen, Geld, das nicht mal mir selbst gehört, zu investieren und daraus noch mehr Geld zu machen. Das war ein verlockender, ein Gedanke, der gefesselt hat, der Personen in seinen Bann gezogen hat. Und wenn man dann tiefer in das Gespräch eintauchte, dann hat man auch gemerkt, es waren durchaus, so auf den zweiten Blick, durchaus auch hehre Ziele, die man verfolgte. Das ist Geld, das ist Kapital, was erwirtschaftet werden kann, was danach gut eingesetzt werden kann, was zur Altersvorsorge verwendet werden kann, was in die Gemeinde investiert werden kann, in missionarische Projekte, in Missionen und so weiter. Gedanken, die irgendwo ihren Ursprung hatten in Sorge. In einem persönlichen Gespräch mit einem jungen Mann, der damals auch so mittendrin war, da kam das so deutlich durch. Ich habe nichts richtig gelernt, aber ich habe den Eindruck, hier bin ich richtig. Man hat mich gut aufgenommen, man hat mich eingewiesen und ich hatte Erfolg und ich hatte wirtschaftlichen Erfolg und das sehr, sehr schnell. Und ich konnte meine Sorge, die ich um meine Zukunft hatte, damit ein Stück weit betäuben und habe gemerkt, es erwächst etwas Gutes, ich verdiene Geld und das auch noch sehr schnell. Der Gedanke, die Sorge, die Angst um diese Existenz treibt uns an zu Taten, die auf dem zweiten, dritten Blick fragwürdig sind. Vers 25 sagt, deshalb sage ich euch, hier möchte ich mit euch gerne konkret in den Text einsteigen, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen, trinken werdet, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Der Text, ich finde, die einzelnen Verse sind durchaus selbsterklärend, sind durchaus so an Direktheit oder mit Direktheit gefüllt, wie sie wohl wenige Prediger und unser Herr Jesus Christus hat wohl mit Sicherheit dazugehört, dass er mit einer gewissen Direktheit seine Leute, seine Zuhörer in den Bann nehmen konnte und konkret sagen konnte, konkrete Wahrheiten sagen konnte. Seid nicht besorgt für euer Leben. Ich möchte ganz gerne, dass wir vielleicht so an zwei Arten von Sorgen uns orientieren. Sorge, vielleicht von langer Hand geplante Fürsorge. Vielleicht können wir das so als gesunde Vernunfthandlung betrachten. Die Sorge um meine Zukunft, ich zum Beispiel als Familienvater mit Frau, mit Kindern. Man sorgt sich, man sorgt vor, man besorgt sich Arbeit. Man sorgt für seine Familie, man sorgt für die finanzielle Sicherheit, für ein Dach über den Kopf. Man plant voraus. Das ist ein gesundes Denken, das ist ein gesundes Handeln, wozu die Bibel uns ermutigt. Und dann gibt es da diese Sorge, ich habe noch vorgestern in einem Kommentar darüber gelesen, diese Sorge als vom Ursprung des Wortes im Altdeutschen mit Serg übersetzt, das meint ein ja beinahe krankhaftes Sorgen. Die Sorge als Krankheit oder als eine Sorge, die krank machen kann. Die Sorge eher als Angstgefühl vor einer Ungewissheit. Was werde ich anziehen? Was werde ich essen? Wird das halten? Behalte ich meinen Arbeitsplatz? Und dann geht die Gedankenspirale in Gang und hört auch so schnell nicht wieder auf. Und die Gedanken kreisen und drehen sich, nehmen uns in Schlaf. Ich möchte ganz gerne, dass wir, wenn wir diesen Text betrachten, vielleicht diese zwei Arten von Sorge ein Stück weit im Hinterkopf behalten. Wir lernen hier konkret unseren himmlischen Vater kennen. Er ist ein Vater, der sorgt, ein Vater, der alles weiß, ein Vater, der uns liebt. Er möchte uns vor den Gefahren, vor den Schmerzen bewahren, die durch Hast und Eigensinn in Bezug auf äußere Dinge uns entstehen können. Und der Herr Jesus zeigt hier, wie töricht eine solche Beunruhigung ist, wenn wir dieses zweite Sorgen, was ich eben beschrieben habe, wenn wir das zulassen in unserem Leben, wenn das Besitz ergreift und wenn die Angst vor morgen oder die Angst vor einer gewissen Ungewissheit um sich greift in unserem Leben. Dieses Wort, sich Sorgen machen, so in dem Ursprungstext, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Merimnao, das meint also Sorgen, besorgt oder bekümmert sein, Sorge tragen oder sich um jemandem sorgen oder auch grübeln. Dieses Wort wird in dem Kontext der Bibel in verschiedener Art und Weise angewendet. Manchmal durchaus positiv, in einer ermutigenden Art und Weise und manchmal durchaus warnend. Wir lesen, wie auch hier übrigens, wo es warnend verwendet wird, in diesem Text in Kapitel 6. Wir lesen unter anderem, dass Paulus, er hatte Sorge um Versammlungen in 2. Korinther 11. Und Paulus schrieb im 1. Korintherbrief, der Unverheiratete ist um die Dinge des Herrn besorgt. Da ist es eine positive Verwendung dieses Wortes, besorgt sein. In diesem Sinn dürfen wir beispielsweise, was ich eben auch schon kurz erwähnte, auch um unsere Kinder besorgt sein. Wenn wir um die Dinge des Herrn besorgt sind, dann ist es genau das, was wir sind, wenn wir um unsere Kinder besorgt sind. Denn die Kinder als ein Geschenk, als eine Leihgabe Gottes in unserem Leben, als eine Bereicherung in unserem Leben, wenn wir um sie besorgt sind, sind wir um die Dinge des Herrn besorgt. Dass sie näher zum Herrn kommen, dass sie heranwachsen in einer gesunden moralischen Entwicklung. Und demgegenüber gibt es diese innere Unruhe, diese Angst, dass Dinge aus dem Ruder laufen, dass sie nicht mehr unter unserer Kontrolle sind. Und diese Unruhe meint der Herr hier in diesen Versen. Was sollen wir uns über Dinge Gedanken machen, über die wir keinen Einfluss haben? Dinge, die außerhalb unserer Macht sind, unseres Einflussbereiches sind. Wenn der Herr uns hier vor dieser falschen Sorge warnt, dann ruft er uns nicht zu einer kompletten Sorglosigkeit auf oder zu einer Gleichgültigkeit auf. Wer die richtige Perspektive für seinen Dienst hat, für sein Leben hat, der wird dieses in Vers 25, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen werdet und so weiter. So verstehen, dass er diese existenziellen Nöte, also die Dinge, die uns gleich als erstes berühren, denn Kleidung am Körper zu haben, Essen und Trinken, das sind ja unsere Grundbedürfnisse als Mensch. Wer den Herrn Jesus Christus da richtig versteht, der wird sich um diese Dinge keine Sorgen machen, der kann die abgeben, weil Christus uns dazu auffordert. Er schaut zum Himmel auf. Dieser ja, so heilsame Text, woher wird mir Hilfe kommen? Der schaut zum Himmel auf und weiß, er dient dem Gott, dem Vater, der Himmel und Erde gemacht hat, der über alles die Macht hat. Weil er der Vater ist, wird er dem Knecht, dem Nachfolger, das geben, was er nötig hat. Das sagt uns Christus hier zu. Wer sich ständig dagegen mit dem Irdischen beschäftigt, der wird sich auch Sorgen um das Irdische machen. Wenn unser Blick auf den Vater, auf Gott gerichtet ist, wenn unser Blick auch auf die Dinge gerichtet ist, die Gott in unserem Leben bewegen will, dass wir näher zu Christus kommen, auf die Dienste in der Gemeinde, dann beschäftigst du dich mit himmlischen Angelegenheiten. Wenn dein Blick immer wieder auf das Irdische, auf das Diesseitige gerichtet ist, dann beschäftigst du dich und dann hängst du dein Herz an irdische Dinge. Der Text unmittelbar hier im Vorfeld, Vers 19 bis Vers 24, das hatten wir zuletzt auch am vergangenen Mittwoch betrachtet, der sagt ganz deutlich, dort, wo dein Herz ist, achte darauf, wo du deine Schätze sammelst. Dort wird sich dein Herz auch sammeln. Dort wird sich dein Herz verbinden. Und wenn dein Herz mit irdischen Gedanken voll ist, dann wirst du dir über diese Dinge Sorgen machen. Ich bin ganz begeistert über das Beispiel, was Jesus hier in Vers 26 gibt. Er sagt ganz einfach, seht hin auf die Vögel des Himmels. Etwas Offensichtliches erklärt er danach, dass die Vögel nicht sehen und nicht ernten, dass die Vögel nicht aktiv werden. Es sind Tiere, klar, es ist nicht vergleichbar mit dem Geschöpf, mit der Krone der Schöpfung, mit dem Menschen. Aber das sind Tiere, die nicht für sich selber sorgen und trotzdem existieren sie. Trotzdem kümmert sich der Vater um diese Geschöpfe. Die meisten Vögel kennen nur die Gegenwart. Wir haben ein kurzfristiges Leben, Gott hat das so in ihr Leben hineingelegt. Dennoch brauchen diese Vögel sich nicht zu sorgen. Und dann dieser Satz, der das so aufwertet. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Ich kümmere mich um die Vögel. Die machen sich noch nicht mal Gedanken. Sie sind kognitiv nicht in der Lage dazu. Seid ihr nicht viel wertvoller? Seid ihr nicht das, die Krone der Schöpfung, um das ich besorgt bin? Dass ich liebe, das, was ich nah an meinem Herzen trage, ihr Menschen. Ich nehme das Wort so in Vers 26 für mich ganz persönlich und bin froh darüber. Der Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Das darf uns ermutigen, Sorgen abzulegen. Und hier, ich finde das interessant, nicht die Art des Handelns der Vögel wird uns hier als Vorbild mitgeteilt, sondern die Versorgung der Vögel durch den himmlischen Vater. Die Vögel sind komplett passiv. Sie sind nicht mal in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Wenn sie es könnten, vielleicht würden sie es tun. Sie tun es nicht. Gott hat sich komplett um sie gekümmert. Und das ist das, was uns hier als Vorbild dienen soll. Der Vater kümmert sich um die Geschöpfe, die nicht in der Lage sind, für sich selber einzustehen, für sich selbst zu sorgen. Er gibt ihnen Instinkte, in diesem Fall sind es hier Tiere, er gibt ihnen Instinkte, er gibt ihnen Nahrung, er kümmert sich um ihr Umfeld. Wie viel mehr wird sich der Vater im Himmel um unser Umfeld, um dein privates Umfeld kümmern? Wenn der Vater im Himmel die Anzahl deiner Haare auf deinem Kopf kennt, wenn er um jede Gefahr für ein jedes Tier auf der Welt weiß, wenn er jeden Umstand, und mag er noch so klein sein, konkret Bescheid weiß, dann weiß er auch um deine persönliche, private Angelegenheit Bescheid. Dann weiß er um deine Probleme. Vielleicht machst du dir nicht Sorgen, was du morgen anziehst. Vielleicht machst du dir auch gar nicht Sorgen, was du morgen essen wirst. Du hast einen gut gefüllten Kühlschrank. Du machst dir auch nicht Sorgen, wie du morgen zur Arbeit kommst. Du hast ein Auto. Du machst dir nicht Sorgen, wo das Geld herkommen will. Du bist versorgt und hast eine gute Arbeitsstelle. Aber du machst dir Sorgen um Beziehung. Du machst dir Sorgen um vielleicht kaputte Beziehungen in deiner Familie oder in deiner Verwandtschaft oder in deinem Freundeskreis. Das sind private Dinge. Und das sind Dinge, die Gott genau so kennt. Besser als du selbst. Weil er alles weiß. Das sind Dinge, die du getrost abgeben darfst. Natürlich gibt es, ich greife das nochmal ganz kurz auf, auch gläubige Arbeitslose, die eine berechtigte Sorge um ihr tägliches Brot haben, die in Arbeitslosigkeit stehen. Ich selbst bin auch zweimal arbeitslos gewesen in meinem beruflichen Leben. Und man macht sich Sorgen. Es ist so, dass man Sorge hat. So ich als relativ junger Mensch, oder bin als noch sehr junger Arbeitnehmer, kann ich sagen, arbeitslos geworden. Und man macht sich Gedanken. Wie kann das sein? Man hat eine gute Ausbildung gemacht, man hat gelernt, man hat gute Arbeit gemacht und dann ist das, unter 25 stehst du da und weißt nicht genau, was Gott damit vorhat. Und dann kommen diese Gedanken. Dann kommen diese, ja, vielleicht sogar Existenzängste. Und dann in diese Situation hinein zu lesen, du musst dich nicht sorgen, was morgen sein wird. Das war tröstlich für mich. Damals habe ich sehr, sehr viel, ich habe das rauf und runter gelesen, weil mich das so sehr bedrückt hat, die Geschichte gelesen von Elia, der durch Raben versorgt wurde. Das hat mich so getröstet. Im Zuge dessen bin ich auf die Geschichte der Witwe aufmerksam geworden, zu der Elia danach gesandt wurde. Und er selber ist versorgt worden, ja, durch so eine wundersame Begegnung, durch so ein Wunder Gottes. Und er lässt sich aufbauen dadurch. Wir lesen da in 1. Könige, dass er sich selbst aufbauen lässt und er geht dann seine nächsten Schritte. Er bleibt nicht am Boden liegen. Er bleibt nicht mutlos. Er geht und lässt sich gebrauchen und lässt sich zu einem weiteren Wunder gebrauchen. Das ist so erbauend gewesen in dieser Situation für mich. Jeder Diener, jeder Jünger des Herrn darf sich durch solche Beispiele ermuntern lassen. Und Vers 27, da haben wir so zusammengefasst, Sorgen bringen nicht weiter. Da heißt es, wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge auch nur eine Elle zusetzen. Sprich, wer kann sein Leben vielleicht um nur eine Sekunde verlängern, indem dass er sich Sorgen um seine Existenz macht. Jesus weist seine Jünger hier darauf hin. Ihr könnt es nicht, ihr seid nicht in der Lage. Und genauso wie es nutzlos ist, sich um vielleicht eine weitere Minute deines Lebens zu kümmern und zu sorgen. Genauso nutzlos ist es, sich die Sorge zu machen um das alltägliche Auskommen. Wichtig ist hier, denke ich, dass der Jünger, der Nachfolger versteht, ich habe nicht die Macht, Dinge, die der Herr in seiner Hand hat, so konkret, mit meiner eigenen Anstrengung zu verändern. Und ich kann mir jahrelang darüber Sorgen machen. Es wird sich nicht ändern. Also warum Sorgen? Genauso wenig kann er die Probleme, Bedürfnisse des Lebens verändern. Aber wir können eines tun. Wir können unserem Vater vertrauen. Wir können unserem Vater in diesem gesunden Bewusstsein entgegentreten. Ich bin mir bewusst, du Herr weißt alle Dinge und du hältst alle Dinge in deiner Hand. Ich kann da nichts ausrichten. So, die Verse 28 und 29 greifen den Aspekt der Kleidung nochmal auf. Und hier wird der Vergleich mit dem König Salomo herangezogen. Dass der König Salomo, der in all seiner Herrlichkeit war, mit seinem Reichtum und mit seiner Pracht, mit dem Tempel und so weiter, dass der nicht gekleidet war wie eine Lilie auf dem Feld hier. In Vers 29, ich aber sage euch, dass selbst Salomo nicht in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen Blumen. Ich habe als kleiner Junge, hatten wir einen Nachbarn, der hatte eine große Sense bei sich im Garten. Und dann hat er mir das beigebracht, so ein bisschen, er hat eine kleine Sense dann noch mit einer kleineren Sense, wie man die Handbewegung ausführt, dass man nicht ständig die Sense in den Boden rammt, dass man schön gleichmäßig arbeitet. Und dann hatte ich da eine kleine Wiese in seinem Garten, da wuchs Klee, der hatte dann Hasen oder Kaninchen. Dann sagt er, hier sind ein paar Quadratmeter mit diesem Klee und mit diesen langen Gräsern. Das arbeitest du ab. Versuch mal und dann gucken wir mal, wenn das gut klappt, dann kannst du dann damit die Kaninchen füttern und so weiter. Und man war dann angespornt, man wollte das gut machen. Und ein paar Mal, die ersten Male merkte man, das ging immer wieder so seitwärts, immer in den Boden. Ja, man war ein bisschen frustriert, warum geht das nicht voran? Aber nach einer kurzen Weile, dann hatte man das einigermaßen raus, ja. Heute würde ich freiwillig keinen Quadratmeter mehr mit der Sense anfassen. Ich glaube, dass ich das nicht mehr kann, aber man hat dann diese paar Quadratmeter da geschafft und dann die Hasen dann anschließend gefüttert. Das war schön. Und dann sagte der Nachbar, und wohlgemerkt, er war nicht im Glauben. Er sagte, ich habe in meinem Leben viele Stunden zusammengenommen, sicherlich Monate auf der Weide verbracht und habe gesenst. Den ganzen Tag habe ich große Flächen gesenst. Die Halme abgesäbelt. Und er sagt, was ich dabei gelernt habe, ist, dass so grünes, saftiges Gras, was auch relativ schnell wächst, und er sprach immer auch vom Schöpfer, obwohl er nicht nachweislich nicht gläubig war, aber er sagte, was unser Schöpfer so schnell hat wachsen lassen, das braucht eine Sekunde und es ist abgesäbelt. Da sind kleine Existenzen vernichtet, so hat er das damals gesagt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich weiß nicht genau, wie er sich ausdrückte, aber er hat so jeden Grashalm als eine Schöpfung gesehen und das wird so schnell vernichtet. Und das hatte ihn damals zum Nachdenken gebracht, dass all die Sorge, die man sich über sich selber macht, zu nichts Nütze ist augenscheinlich. Das hat er so als jemand, der Gott, der Jesus Christus nicht kennt, für sein Leben wahrgenommen. Einfach aufgrund dessen, dass er da die Wiesen abgemäht hat. Und das ist exakt das Beispiel, was Christus hier anführt. Er sagt, die Blumen vergehen. Das Gras in Vers 28 in Vers 30, ich bin jetzt schon etwas weiter, wird in den Ofen geworfen. Es wird verbrannt. Wie schnell ist so eine Existenz dahin? Du kannst es nicht beeinflussen. Wir haben auch jetzt während der Gebetszeit über die Lehrerin in der Schule gehört, die in kürzester Zeit sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert hat. Wo niemand mehr eingreifen kann. Wie schnell wird aus einem vitalen, gesunden Menschen, der mitten im Leben steht, im Saft seiner Jahre, ein Mensch, der aus dem Leben herausgerissen wird und stirbt. Du kannst es nicht beeinflussen. Wie willst du mit deiner Sorge auch nur eine Minute deines Lebens verlängern? Wie willst du mit deiner Sorge um deine Existenz irgendetwas verbessern? Es ist einfach nicht möglich. Vers 30 und Vers 31, ich möchte das mit euch gemeinsam nochmal lesen. Da trifft Christus schon so eine Art Schlussfolgerung oder Zwischenfazit. Er sagt hier, wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Wenn Gott das Gras des Feldes so kleidet, etwas, was eine kurze Zeit nur lebt, wie wird er sich um euch bemühen? Wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Der Mensch bleibt, wird nicht in den Ofen geworfen wie Gras. Er hat ein Leben, in der Regel 50, 60, 70, 80 Jahre, wenn es ihm von Gott so gegeben ist. Und er hat in dieser Zeit, in dieser Phase seines Lebens, die Möglichkeit, Vertrauen zu lernen, Vertrauen zu üben und sich nicht mit unnötigen Sorgen zu belasten. Natürlich heißt das nicht, dass wir nicht an der Versorgung der Familie und an die Bedürfnisse der Familie oder der Gemeinde oder in der Gemeinschaft, in der du auch immer lebst, denken darfst. Aber als Christen dürfen wir uns auch auf die Stelle wie Römer 8, Vers 32 beziehen und dürfen die auf unsere Situation anwenden. Ich sage das kurz mit meinen eigenen Worten. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, um uns zu erretten, um uns, dich zu erretten. Und daher wird er uns auch alles Weitere mit ihm schenken, das wir nötig haben. Christus, der Tod seines Sohnes, bedingt das. Christus hat alles für dich auf sich genommen, hat alles Erforderliche, was für dein ewiges Seelenheil und für dein ewiges Leben erforderlich war, erfüllt. Du bist nicht in der Lage, etwas dazu zu tun, um dass du nur einen Tag dieses ewigen Lebens kosten darfst. Du bist nicht in der Lage. Du hast dein Ja gegeben zu einem Leben mit Gott. Das ist gut. Aber du selbst bist nicht in der Lage, dir das ewige Leben zu erschaffen oder zu besorgen. Du darfst es als Geschenk annehmen. Das befreit doch ungemein, oder? Du brauchst dich nicht sorgen, denn du hast das Geschenk bekommen, das, um was du dich sorgst. Wir finden, ich möchte ganz kurz noch darauf Bezug nehmen, in dem Alten Testament, in Jesaja 33, Vers 15 und 16, eine Parallele. Da hatte Gott durch den Propheten Jesaja Folgendes sagen lassen. Wer in Gerechtigkeit wandelt und aufrichtig redet, wer den Gewinn der Bedrückungen verschmäht, wer seine Hände schüttelt, um keine Bestechung anzunehmen, wer sein Ohr verstopft, um nicht von Bluttaten zu hören, und seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen. Und dann kommt ein Doppelpunkt. Der wird auf Höhen wohnen. Er wird Felsenfestungen sind seine Burg. Sein Brot wird ihm dargereicht. Sein Wasser versiegt nie. Hier wird eine andere Grundlage gelegt und gesagt, zusammengefasst, wer nah beim Herrn bleibt, wer nah an Christus bleibt, wer seine Augen vor dem Bösen verschließt, sein Brot wird ihm gereicht und sein Wasser versiegt nie. Sollte das nicht erst recht für diejenigen gelten, die Christus als Herrn in ihrem Herzen tragen? Den Vers 32 habe ich so für mich persönlich einfach ganz kurz überschrieben, weil ich das so treffend finde. Wenn ich das lese, dann denke ich einfach nur, der Vater weiß. Der Vater weiß. Das ist so herrlich. Lass uns das zusammen lesen, Vers 32. Denn nach diesem allen, also vorher wurde gesagt, was sollen wir essen, was sollen wir anziehen und so weiter. Denn nach diesem allen trachten die Nationen oder die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Lasst euch nicht mitreißen. Lassen wir uns nicht mitreißen von dem, was die Nationen um uns herum, wonach sie streben. Dass sie Dinge aufbauen, um sich selbst zu versorgen, um sich abzusichern. Lassen wir uns dadurch nicht mitreißen. Gott selbst weiß, was du brauchst. Der das Leben geschaffen hat. Der dir Leben eingehaucht hat. Das ist ein wunderbares Wissen für uns Nachfolger Christi, dass der Vater alle unsere Umstände kennt, alles. Ich denke, Der Herr nimmt bei den Nachfolgern grundsätzlich nicht an, dass sie gar keinen Glauben haben, denn dann wären sie ungläubig. Und deshalb facht Christus hier den vorhandenen Glauben seiner Zuhörer und dadurch auch uns, facht er hier erneut an, damit wir mehr glauben können, damit wir mehr Glauben zeigen können. Es ist natürlich ein leichtes, diesem Wort zuzuhören, zu sagen, ich werde aufgefordert und ermuntert, mir nicht so viele Sorgen zu machen. Und man ist aber mit Krankheit, mit Schwierigem belastet, mit persönlichem Leid, mit, wie ich vorhin schon angesprochen habe, vielleicht mit zerstörten Beziehungen. Aber lasst euch nicht, ich habe das eingangs schon gesagt, lasst euch nicht diese Eindeutigkeit oder dieser Eindeutigkeit dieser Worte berauben. Christus spricht hier so eindeutig und er spricht in deine Situation. Lasst uns diese Ermutigung für uns persönlich nehmen. Ich bitte dich, wenn du heute mit einer wirklich schweren Situation sitzt und du machst dir Sorgen, berechtigt vielleicht, ich kenne nicht bei jedem, welches Leid uns alle bedrückt, aber lass das Wort an dir nicht vorbeigehen, dass Christus sagt, sorg dich nicht für morgen, weil ich dich getragen habe, weil ich dich auch weitertragen werde. Du darfst das für dich persönlich nehmen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, heißt es auch im Römerbrief. Dann darfst du das für dich annehmen und die Sorge abgeben. Und die Sorge abgeben. Ich möchte ganz gerne noch so einen kleinen Exkurs machen. Hier könnte vielleicht schnell ein Missverständnis entstehen, wenn man so den Text hört, dass Jesus darin auffordert, einfach nichts zu tun. Mach dir keine Sorgen. Das Beste ist, um keinen Fehler zu praktizieren, man wird inaktiv. Ja? Man bleibt passiv, dann kann ich ja aktiv nichts Falsches machen. Einfach nichts zu tun. Viele von uns haben von Kindesbeinen an gelernt, dass man sich vorbereitet, dass man plant, dass man vielleicht Rücklagen bildet, wenn man dazu in der Lage ist, dass man insgesamt gesehen ein Verhalten an den Tag legt in seinem persönlichen Leben, was von Vernunft geprägt ist. Gutes Beispiel, ein Bauer, damit er für die nächste Saat oder für die nächste Aussaat Saatgut hat, muss er das besorgen. Heute kann man viel Saatgut kaufen, früher musste man von einem Ernteertrag Saatgut beiseite nehmen, also Ernte beiseite nehmen, um sie zu verwenden für die nächste Aussaat. Das war vorausschauendes Denken. Das ist genau das, was wir lernen. Das ist planerisch, das ist gut, das ist weise und vorausschauend. Christus ermuntert uns hier, diese von mir jetzt eben genannten Einstellungen oder diese Fähigkeiten nicht aufzugeben. Die Bibel ermuntert uns an anderer Stelle viel mehr dazu. Hier möchte ich nochmal kurz diese zwei Begrifflichkeiten von Sorge ganz konkret auseinanderhalten. Aber die Sorge an dem, was du sowieso nicht ändern kannst, dazu brauchst du dich nicht hinreißen lassen. Indem wir uns von Sorgen und Nöten klein machen lassen, lassen wir uns wegziehen von Gott. Aber indem wir ein gesundes Vertrauen auf unseren Vater werfen, ziehen wir uns selber hin zum Vater. Da begeben wir uns in seine Nähe. So in einem Seminar im Rahmen meiner Ausbildung damals, da war das ganz kontrovers diskutiert. Ich habe ja als Bankkaufmann meine Ausbildung gemacht. Und da ging es in einem ganz großen Thema um Versicherung. Ich möchte das hier nur ganz kurz streifen, aber es ist wichtig, weil in diesem Zusammenhang von Sorgen machen, ich wurde schon vergangenen Mittwoch kurz darauf angesprochen, ist das immer ein Thema und immer gedanklich präsent. Und jemand kam zu mir in diesem Seminar und sagte, Mensch, ich war damals schon verheiratet, sag mal, erzähl mal einfach so aus deinem Persönlichen, wie machst du das denn? Du bist hier der Einzige unter den Azubis, der verheiratet ist, hast jetzt quasi einen eigenen Haushalt und was hast du denn so? Also Privathaftpflicht sicherlich und Hausrat und Kfz-Versicherung sowieso. Hast du Wohneigentum? Nee. Sonst hättest du ja eine Wohngebäudehaftpflichtversicherung, das ist klar. Aber du bist ja sicherlich auch mit einer Berufshaftpflicht unterwegs. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung auch. Das waren 6 Versicherungen, die mir der Seminarteilnehmer innerhalb von 20 Sekunden dahingeleiert hat. Und ich sage, ich habe eine einzige davon. Ich bin Privathaftpflichtversichert, weil mein Arbeitgeber das fordert. Und dann guckt er mich an und sagt, das kann nicht dein Ernst sein. Du wirst Vertriebler, du bist dabei zu lernen, wie man Finanzprodukte vertreibt. Du selbst bist aber unterversichert, ist dir das klar? Wie willst du Leuten ein Versicherungsprodukt verkaufen, hinter dem du nicht stehst? Und dann gibt es diesen Aspekt, und der ist ganz groß in diesem Metier, dann gibt es diesen Aspekt des Versicherungsschutzes. Ich möchte mit euch das einmal ganz kurz durchdenken. Ein Versicherungsschutz meint, wir zahlen einen Beitrag in eine Versicherung und bei Eintreten des Versicherungsfalles, beispielsweise bei dem Diebstahl unseres Autos, leistet die Versicherung, nämlich im Schadensfall zahlt sie dann den Zeitwert oder den Neuwert, je nachdem, wie wir unser Auto versichert haben. Oder bei einer Hausratversicherung, bei einem Wasserschaden, da ist das Klavier in Mitleidenschaft gezogen worden, wir haben das gut versichert, der Schadensfall ist eingetreten und wir genießen den sogenannten Versicherungsschutz. Ja, aber das Ding ist hin. Das Klavier ist kaputt. Das Auto ist gestohlen. Also es geht nur um den finanziellen Schaden, um die Erstattung finanzieller Güter. Und damit ein Gefühl von Sicherheit. Und damit de facto sind wir in der Lage, uns ein neues Auto zu kaufen oder ein neues Klavier. Wir haben gut vorgesorgt, haben uns Versicherungsschutz in unserem Leben besorgt und sind im Schadensfall abgesichert und zahlen Beiträge für 14 verschiedene Versicherungen. Der Kunde, den ich kennengelernt habe, hatte in der Spitze 14 Versicherungen in meiner aktiven Zeit in der Bank. 14. Und er war ganz stolz und sagte, ich habe noch nicht einen Versicherungsfall gehabt. Sicherlich, jeder gesunde Menschenverstand würde auch da sagen, okay, das ist überversichert. Aber worauf ich hinaus will, ist, einen Versicherungsschutz genießen wir in Jesus Christus. Für dein persönliches Leben, für dein ewiges Leben, das du hoffentlich anstrebst, hast du längst den Versicherungsschutz. Hast du längst den Versicherungsschutz. Und das ist hier das, was Christus meint. Das sind Sorgen um existenzielle Dinge, die nicht mehr notwendig sind, weil du sie in Jesus Christus hast. Weil du sie in Jesus Christus hast. Versicherungsschutz ist so ein Wort, vielmehr eine Hülle im alltäglichen Leben. Es gibt gute und sinnvolle Versicherungen. Ich möchte gar nicht konkret dagegen wettern. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann darfst du wissen, für die Dinge, die in deinem Leben höchste Relevanz haben, bist du ohne Beitragszahlung abgesichert, wenn du in Christus bist. Wenn du in Christus bist. Ein Begriff, der immer wieder auch im Bankwesen geprägt wird, ist Kontrolle abgeben und Gelassenheit erleben. In dem Sinne, dass man sagt, ich versichere mich, ich sorge vor, ich mache Altersvorsorge und so weiter. Ich gebe Kontrolle ab, in dem Sinne, dass ich Instituten, Finanzinstituten mein Geld gebe und lasse das für mich arbeiten und bekomme irgendwann mal etwas davon zurück und sorge vor. Und dieses Prinzip, was durchaus, lässt sich durchaus biblisch anwenden. Ich mag das sogar. Kontrolle abgeben und Gelassenheit erleben. Ich habe das früher nur eher negativ betrachtet, weil ich das nur in der Finanzwelt in Verbindung gebracht habe. Aber in deinem persönlichen Leben, denkst du darüber nach, dass du Kontrolle abgeben darfst? Dass du Sorgen abgeben darfst, abladen bei Christus und eine gesunde Gelassenheit in deinem Leben spürbar werden lässt? Ich finde das so herrlich. Das ist so befreiend. Ich möchte ganz gerne, wenn wir jetzt uns Vers 33 und Vers 34 anschauen, das ist so ein bisschen für mich persönlich auch so der Höhepunkt vom Kapitel 6, dass wir da für uns auch persönlich, jeder für sich, eine Schlussfolgerung ziehen unter diesem Text heute. Ich lese das gerne mit uns, Vers 33 und Vers 34. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Jesus zieht hier zwei, denke ich, wichtige Schlussfolgerungen für seine Jünger, für seine Zuhörer, für seine Nachfolger. Der Nachfolger muss hier die richtigen Prioritäten in seinem Leben setzen. Das Königreich Gottes, das Reich Gottes, von dem der Vers 33 hier spricht, ist wichtiger als deine irdischen Bedürfnisse. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Wer diese Gerechtigkeit Gottes zu verwirklichen sucht, der hat die Prioritäten in seinem Leben richtig gesetzt. Wer das tut, braucht sich um die Versorgung seines Körpers, um die Kleidung, keine Sorgen zu machen. Es wird ihm, laut der Verheißung, die hier in Vers 33 steht, es wird ihm einfach dazugegeben. Das ist on top. Das ist geschenkt. In der Psychologie, Psychologie des Menschen ist es ein interessantes Phänomen, wenn jemand eine Leistung kauft oder ein Produkt kauft, dann wird seine Bereitschaft dazu, dieses Produkt zu kaufen, potenziell gesteigert, wenn er on top geschenkt, gratis, noch eine Kleinigkeit dazu bekommt. Das ist dann ein Angebot, bei Kauf von 4 Packungen Waschmittel, weiß ich nicht, bekommt man dann noch ein Persil da gratis dazu oder so. Ja? Das ist etwas, was wir obendrauf bekommen. Und dieses obendrauf, wenn man das so profan vergleicht, Geschwister, das ist das, was Christus hier sagt, dies alles wird euch hinzugefügt werden. Ist uns das bewusst? Das ist geschenkt. Das ist nichts, wo man Tage, vielleicht wache Nächte verbringen muss, in Sorge und in Verzweiflung und sagen, wie wird das werden, wie wird das werden? Lass uns das abgeben. Es gibt ein prominentes Beispiel im Alten Testament. In Vers 29 wird ja hier der Salomo zitiert. Salomo hat am Anfang seines Lebens genau das getan. Nicht am Anfang seines Lebens, am Anfang seines Königtums. Als Gott ihm in der Nacht da im Traum erscheint, da bittet er, nachzulesen in 1. Könige 3, Vers 9, so gib denn deinem Knecht ein verständiges Herz, um dein Volk zu richten und zu unterscheiden zwischen Gutem und Bösen. Und weil Salomo nicht um Reichtum und um Ehre und so weiter, weil er nicht darum gebeten hat, weil er um dieses moralische gebeten hat, fügt Gott ihm den Reichtum hinzu, on top. Das ist so ein Prinzip, was Gott, wie Gott belohnt, wie Gott Glauben belohnt. Das ist der erste Punkt, den ich hier in der Zusammenfassung uns kurz festhalten möchte. Der Nachfolger Christi muss in seinem Leben die richtige Priorität, das Reich Gottes, richtig gesetzt haben. Und der zweite Punkt, den ich so ein bisschen herausheben möchte, so fußend auf den Vers 34, so seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Lass dich wegen des morgigen Tages nicht beunruhigen. Ich möchte das gar nicht immer wiederholen und dabei so plastisch oder so theoretisch bleiben. Ich möchte es gerne mit uns Geschwister praktisch auch durchdenken, einmal diese Aufforderung. Jeder Tag hat ja seine eigenen Aufgaben, seine eigenen Mühen. Ich bin heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden, bin dann zur Arbeit gegangen. So, dann habe ich da meine Aufgaben, dann mache ich meinen Tagesablauf. Irgendwann komme ich nach Hause, man sieht sich mit den Kindern, mit der Frau, ein Abendbrot, dann mache ich mich auf den Weg hierhin. Mein Tag ist so vorgeplant und ich weiß nicht, was mir begegnen wird. Ich kann nicht auf alle Eventualitäten im Vorfeld reagieren. Es kommt mit Sicherheit irgendwas Spontanes. Heute auf der Arbeit sind mir 3 spontane Dinge passiert und ich musste meinen Arbeitsablauf umstellen deswegen. Ja gut, das ist so. Das ist aber die Sorge für den heutigen Tag gewesen, Geschwister. Hätte ich das gestern Abend gewusst, ich hätte keine schlaflose Nacht gehabt, aber ich hätte mir eine gewisse Zeit meine Gedanken darüber gemacht, wie ich das heute hinbekomme. Gott hat mich zum einen davor bewahrt, dass ich das gestern nicht schon wusste, was heute passiert, aber vielmehr Gott hat mich befreit davon. Ich muss mir darüber keine Sorgen machen. Ich kann sie zum anderen auch nicht beeinflussen. Ja? Gott befreit dich davon. Lass den morgigen Tag den morgigen Tag sein. Warum sollen mich die Sorgen von morgen heute schon beschäftigen? Hier heißt es, so seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Ich finde, das hat Christus beinahe schon mit einem gewissen Humor so an seine Jünger weitergegeben. Der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Die Umstände, die dir morgen passieren, wirst du jetzt im Vorfeld nicht beeinflussen. Mach dir keine Sorgen. Zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachten, heißt für uns, wir haben unsere Prioritäten richtig gesetzt. Und wir lassen morgen und Sorgen von morgen, morgen passieren. Und morgen begegnen wir ihnen. Und das möchte ich euch zum Trost und zur Ermutigung so zum Abschluss sagen. Wenn du morgen den Sorgen begegnest und den unvorhergesehenen Dingen und den Schwierigkeiten, vielleicht auch den Schwierigkeiten, von denen du heute auch schon weißt, weil du morgen einen schweren Arzttermin hast oder ein aufregendes Bewerbungsgespräch, was auch immer. diesen Dingen begegnest du morgen nicht allein. Diesen Dingen begegnest du morgen nicht allein, sondern du darfst das dem Herrn zu Füßen legen. Und dann gehst du mit Jesus Christus dahin zu dem Termin. Und du bist da nicht allein. Ich möchte euch das so als Ermutigung einfach mitgeben. Amen. Lasst uns aufstehen und dann antworten wir dem Herrn im Gebet auf dieses Wort. Hab Dank, mein lieber Vater, dass wir so voller Gewissheit sagen dürfen, du bist da. Du kennst alle Dinge, Vater. Du bist allwissend. Das muss ich mir immer wieder auch sagen, Herr. Und ich profitiere davon. Jeder von uns, jeder deiner Jünger profitiert davon. Wir dürfen so mit Dankbarkeit das annehmen, dass du um alles weißt, um die Dinge, die uns morgen begegnen. Herr, und wir müssen uns um die Existenz, um unsere Existenz keine Sorgen machen. Egal wie knapp wir dran sind, wie klamm wir sind. Und das ist einfach zu sagen, wenn es uns gut geht in unserer heutigen Gesellschaft, Vater. Aber wir wollen das gesprochene Wort von deinem Sohn Jesus Christus ernst nehmen und in dieser Bedeutung für uns persönlich nehmen. Egal wie schlecht es uns geht, wir brauchen uns nicht zu sorgen. Herr, das ist eine Herausforderung für uns. Und wir sind auf dem Weg, wir sind selber dabei zu lernen, Sorgen abzugeben. Das liegt uns auch im Blut als Menschen, Vater, uns Sorgen zu machen. Wir wollen gerne planen, wir wollen gerne weise sein, wir wollen weise handeln, Herr, und vorsorgen, Dinge auf den Weg bringen, Herr, Zukunft auch gestalten. Das sollen wir und wollen wir auch tun. Aber wir wollen die Dinge, die uns belasten, nicht an uns heranlassen und uns nicht den Tag schwer machen lassen. Nicht unser Gemüt zerstören, Herr, und unsere Nerven belasten, sondern wir wollen die dir abgeben. Danke, dass wir das dürfen, dass du in deinem Wort selbst uns dazu aufforderst. Danke, Herr, dass du die Lilien auf dem Feld, das Gras, so schön kleidest. Wie viel mehr sind wir dir wert? Und das dürfen wir für uns persönlich nehmen. Amen. Ich wünsche uns einen guten Abend, eine gute Heimreise.